ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportschau Wintersport Podcasts. Heute mit einem echten Publikumsliebling und Experten auf und neben der Piste, Felix Neureuther. Er ist fünfmaliger WM-Medaillengewinner. Unter anderem hat er ja Bronze bei der WM 2017 in St. Moritz geholt. Und wir sprechen mit ihm jetzt über die alpine Saison, blicken auf persönliche Meilensteine und wagen den einen oder anderen kritischen Blick hinter die Kulissen des Wintersports. Also Ski anschnallen und los geht's mit Felix Neureuther, schön, dass du da bist.
Servus, hallo.
Ja, Felix, bevor wir in den Skizirkus einsteigen, eine brennende Frage. Das IOC hat ja eine neue Präsidentin mit Kirsty Coventry gewählt und Bastian Schweinsteiger, der hat schon klargestellt, Felix Neureuther ist es nicht. Ist da
das
jetzt eine
ist
Karriere?
So ein Vogel.
Du hast so es auch Vogel, gesehen, ja. Oder?
Ja, weißt du was? Ich war da in Frankfurt an dem Abend und ich bin um ungefähr 22:45 ins Hotelzimmer gekommen und dann bin ich da im Zimmer gewesen, habe die ARD angemacht, dachte mir so, ich schaue jetzt noch so ein paar Zusammenfassungen an. Dann ist da der Basti und dann haut er sowas raus. Ich musste so lachen, wirklich, Wir haben auch, dann ist der Einspieler gekommen, wir haben direkt miteinander gefacetimed und dann haben wir beide gelacht. Das war sehr schön, hat er gut gemacht, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, ihr seid jetzt sogar ein Meme. Das ging auf jeden Fall durch die Decke online, beziehungsweise Social Media technisch. Aber kann man jetzt sagen, ist deine Karriere als Funktionär endgültig vom Tisch? Oder kann man noch hoffen?
Was heißt hoffen? Ich glaube, dass dieses Funktionärstum nicht unbedingt meins ist, ehrlich gesagt. Weil du in so einer Struktur drinnen bist oder du musst dich so an den Gegebenheiten anpassen, dass du die Dinge gar nicht so verändern kannst, wie du es gerne hättest. Und ich glaube, wenn ich in so eine Funktionärsstruktur reinkommen würde, ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Du
tatsächlich.
Würdest irgendwann zum Hulk werden wahrscheinlich, ne? Grün anlaufen und dann.
Ja, und ich hätte gar keine Chance, da nur ansatzweise irgendwie da in die Richtung mal zu gehen, weil vorher schon die ganzen anderen Funktionäre, die dort fest drinnen sitzen, das überhaupt gar nicht zulassen würden. Deswegen ist alles gut. Ich hoffe, dass mit der neuen IOC-Präsidentin schon auch etwas passiert, muss ich sagen, in die richtige Richtung, dass der Sport wieder mehr im Vordergrund steht, dass die Athletinnen und die Athleten wieder mehr im Vordergrund stehen und dass diese olympische Idee, die Grundlage der olympischen Idee, wieder mehr hervorgehoben wird, dass wir emotional mitgenommen werden bei den Olympischen Spielen und dass wir uns über die Leistungen der Athletinnen und der Athleten freuen können. Das wäre mein Wunschgedanke.
Ja, das ist ja schon ein großes Anliegen seit gefühlt Jahrzehnten von dir, das zu verfolgen. Man kann zumindest festhalten, Bastian Schweinsteiger hätte dich bestimmt unterstützt, aber du hast ja auch noch eine andere zweite Karriere eingeschlagen. Du hast nach deiner Skikarriere eine neue berufliche Richtung gewählt und zwar als ARD-Experte bei uns und Buchautor. Wie hast du damals diesen Übergang erlebt und was hat dir da am meisten geholfen?
Das ist schon, muss man sagen, eine Challenge vom Leistungssportler in das in Anführungszeichen normale Leben überzutreten. Ich hatte riesengroßes Glück, dass beide Elternteile von mir diesen Weg schon mal gemacht haben. Meine Frau früher auch Leistungssportlerin war und ich deswegen wusste, ich sehr gut vorbereitet wurde, sagen wir so, von den Eltern und auch von meiner Frau, was dann alles auf mich zukommen wird. Und es war klar, dass ich, ehrlich gesagt, oder das Spielchen, das läuft ja nicht so im Leistungssport. Wenn du dann aufhörst, dass alle auf einmal dann auf dich zukommen und komm, lass das machen, dies machen, jenes machen und du kannst ja alles aussuchen. Das ist bei manchen vielleicht so, wenn man Glück hat, wenn man vorher extrem erfolgreich war und auch schon langfristige Partner an der Seite hat. Aber das ist nicht der Normalfall, sondern du musst schon schauen, dass du dich dann dementsprechend versuchst zu positionieren und dass du auch weißt, was du willst. Und deswegen, es war für mich eher auch so ein Glücksfall, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe, ungefähr 1,5 Jahre vor meinem Karriereende. Und ich in dieser Rehabilitationszeit eigentlich sehr viel vorbereiten konnte für die Karriere nach der Karriere. Und ich war vorbereitet. Ich war hundertprozentig vorbereitet. Also bei mir ging es nach dem Leistungssport direkt Vollgas weiter.
Aber hast du das in dem Moment genauso gefühlt, als du den Kreuzbandriss hattest? Ich glaube gar nicht, oder?
Natürlich nicht, aber du musst dir vorstellen, ich war da Olympiasaison 2017, 2018, Olympische Spiele in Pyeongchang. Und du bereitest dich auf die Saison vor, 6 Monate. Meine Frau, die war schwanger mit unserer Tochter das erste Mal. Ich habe wirklich alles in diese Saison reingesteckt, alles, was ich hatte. Ich habe super trainiert, ich war nahezu schmerzfrei, was ich so in der Form eigentlich noch nie kannte. Und Material hat super gepasst, Umfeld hat super gepasst, die Trainer, wir alle haben an einem Strang gezogen. Und dann fährst du das erste Rennen und dann bin ich da an einem Hang, der mir überhaupt nicht liegt, wirklich gut gefahren, habe das Rennen gewonnen. Und 1,5 Wochen später machst du einen falschen Schwung und dein Knie explodiert und du merkst, dass innerhalb von kürzester Zeit die Arbeit der letzten 6 Monate eigentlich komplett umsonst war. Aber nicht nur für mich, sondern auch natürlich für die Trainer, für den Servicemann und so weiter. Die haben ja auch ihre Familien alle alleine gelassen, um mich dementsprechend vorzubereiten. Und das war schon ein harter Moment, muss ich sagen, den man auch erstmal so verarbeiten muss. Aber, und so bin ich, glaube ich, von Grund auf, ich versuche immer aus dem Negativen etwas Positives zu sehen, weil mir ist es ja trotzdem noch gut gegangen. Also ich habe mir in Anführungszeichen nur das Kreuzband gerissen. Es gibt ja wesentlich schlimmere Dinge, die passieren können im Leben. Und deswegen muss man solche Dinge immer, denke ich, relativieren. Und dann kann man aus so einer Situation auch wiederum Kraft schöpfen und versuchen, auch dann Dinge anders zu machen. Und das habe ich versucht. Und deswegen war es für mich, ehrlich gesagt, oder in dem Moment natürlich war es hart, das zu akzeptieren. Aber dann muss man sehr schnell wieder positiv nach vorne schauen. Es bringt nichts, der Blick zurück, sondern du musst die Situation so annehmen, wie sie ist und versuchen, das Beste daraus zu machen.
Auch das ist natürlich ein Prozess, ne? Also wie du schon gesagt hast, in dem Moment nimmt man das nicht so wirklich wahr oder kann man das ja auch gar nicht so wahrnehmen. Erst wenn man mit ein paar Monaten später drauf schaut, dann sieht man auch, dass man im Grunde genommen ja Glück gehabt hat, so wie du es gesagt hast, immer eine Frage der Perspektive. Ist das manchmal aber so auch am Anfang gewesen, als du dann das erste Mal als TV-Experte auch da an der Skipiste gestanden hast, dass du gedacht hast so, oh, ich würde jetzt so gerne mitfahren, gib mir Skier, ich mache euch den Vorläufer.
Es ging tatsächlich, weil für mich klar war, dass es das jetzt ist. Ich konnte, und da hatte ich auch wiederum Glück, ich konnte selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Also ich bin nicht durch eine Verletzung dann gezwungen worden, um aufzuhören. Oder dass auch die Leistung nicht mehr gestimmt hat, dass die Trainer entscheiden, okay, der wird jetzt nicht mehr gefördert oder so. Sondern ich konnte für mich selbst bestimmen, wann der Zeitpunkt da ist, um aufzuhören. Und dann kann man den Zeitpunkt auch besser akzeptieren, ehrlich gesagt. Wenn du so rausgerissen wirst, dann hängst du, glaube ich, eher noch an etwas, wie wenn du selber sagst, okay, that's it und jetzt geht's weiter. Natürlich wäre es schön gewesen, noch weiterzufahren, keine Frage. Ich würde ja immer noch gerne Skirennen fahren, weil es das für mich das Schönste ist, was es überhaupt gibt. Aber es hat halt dann keinen Sinn mehr gemacht und dann war es auch völlig okay. Und dann hatte ich den neuen Job als sogenannter Experte und ich war ehrlich gesagt extrem dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte und immer noch habe, weil ich ja immer noch in dem Sinne ein kleiner Teil des Skisports sein darf und immer noch in diesem Zirkus dabei sein darf. Und von dem her bin ich da eigentlich eher sehr dankbar drüber und schaue da mit einem lächelnden Auge drauf und nicht mit einem weinenden.
Weil du gerade gesagt hast, du würdest gerne eigentlich noch mitfahren. Lindsay Vonn, gleicher Jahrgang, ist ja wieder mit dabei. Was sagst du zu der Geschichte?
Ich finde es super. Ich fand es von Anfang an super. Ich liebe solche Geschichten. Solche Geschichten brauchen wir auch im Sport, die uns emotional packen und die so kleine Fairy-Tale-Geschichten sind. Ich meine, die ist jetzt zurückgekommen. Wie gesagt, mein Jahrgang 84, die Linse. Wir kennen uns, seitdem wir, glaube ich, 13 Jahre alt sind. Das erste Mal getroffen. Und dann immer so gemeinsam den Weg gegangen. Und mich freut es so unfassbar für sie, weil es war schon nicht leicht für sie, muss man schon sagen. Also es sind ihr schon auch viele Steine in den Weg gelegt worden. Was vielleicht so auch gar nicht jeder unbedingt mitbekommen hat oder weiß oder auch sieht. Aber diese Genugtuung, da jetzt zum Schluss Zweite zu werden und aufs Podium zu fahren, ich glaube, das hat man auch an ihrer Reaktion gesehen, also was ihr das tatsächlich bedeutet hat. Und es war auch wirklich ein verdammt harter Weg für sie. Und sie hat es jetzt geschafft. Und das am Ende von einer Saison, wo jetzt eine Olympiasaison ansteht. Und mich freut es einfach, weil das gibt unfassbar viel Motivation auch für sie natürlich. Und die wird nächstes Jahr, ich kann sagen, ich bin mir ziemlich sicher, die wird da ein gewaltiges Wörtchen mitreden können.
Aber also sie hatte ja in ihrer kompletten Karriere, ich glaube mal hochgezählt, 26 oder 28 Operationen. Jetzt ist sie ja gerade auch mit einem künstlichen Knie am Start. Und sie hat ordentlich vor dieser Saison auch Rückenwind bekommen von sogenannten Expertinnen und Experten, die alle gesagt haben, das ist verantwortungslos, das kann man so nicht machen. Bestes Beispiel, Christoph Innerhofer hat ja keine Pause gemacht, ist auch 40, fährt bei den Männern halt eben seit Jahren mit, da sagt keiner was. Was war so dein erster Gedanke, als du gehört hast, okay, das mit dem Comeback, das ist nicht einfach nur eine Zeitungsente, sondern das macht sie wirklich?
Ich fand's super. Ich habe mich total gefreut, dass es so ist. Und ich wusste auch, dass wenn sie zurückkommt, dass sie das ja nicht nur wegen irgendwelchen marketingtechnischen Dingen oder die da rein interpretiert worden sind, das ist ja lächerlich. Also eine Lindsay Vonn hat das nicht nötig, marketingtechnisch da noch was zu machen. Also ganz ehrlich. Und ich fand's so unfair und ungerecht und auch überhaupt nicht wertschätzend gegenüber der Lindsay, wie sich manche Personen geäußert haben. Das war nicht korrekt, das muss man sagen. Das war auch nicht respektvoll ihr gegenüber, ihren Leistungen gegenüber, auch nicht ihr als Person gegenüber. Und deswegen freut es mich umso mehr, ehrlich gesagt, dass sie jetzt da nochmal aufs Podium gefahren ist. Weil was dort manche Menschen von sich gegeben haben, das war absolut unter der Gürtellinie. Komplett unter der Gürtellinie. Weil wenn sie zurückkommen will, dann ist es alleine ihre Entscheidung. Und dann ist es auch völlig okay so. Sie ist für sich selber verantwortlich. Und wenn es dann heißt, die braucht einen Psychologen, die ist zu alt, unmöglich, verantwortungslos. Meine Güte, lass doch die Frau machen und tun, was sie will. Es ist doch völlig wurscht. Freut euch doch lieber drüber, dass so eine Grande Dame des Skisports wieder zurückkommt. Das kann dem Sport doch nur gut tun. Ganz egal, wie die Geschichte ausgeht. Aber wir brauchen solche Persönlichkeiten im Sport. Und wenn eine Lindsay Vonn zurückkommt, dann ist es ein Geschenk. Genauso auch wie ein Marcel Hirscher. Und shit egal, was dann wird. Aber sie wollen das, sie haben Freude und Spaß daran. Also lasst sie doch. Lasst sie doch.
Ja, du hast gerade.
Stört doch niemanden.
Ich wollte gerade sagen, du hast eine super Steilvorlage geliefert mit Marcel Hirscher, der natürlich jetzt Pech hatte mit seinem Kreuzbandriss in seiner Comeback-Saison. Der hatte gar nicht so viel Gegenwind. Also ist das dann doch noch ein Unterschied, ob jetzt eine Frau zurückkommt oder ob ein Mann zurückkommt und ein Comeback feiert?
Wahrscheinlich ja, was auch nicht in Ordnung ist, muss ich sagen. Was wirklich nicht in Ordnung ist. Weil es ist ja ganz egal, ob Mann oder Frau. Es kann doch jeder tun und lassen, was er will. Ist doch völlig egal. Also, bei Marcel, da hieß es natürlich dann auch, was muss denn der das jetzt noch machen? Und dann von manchen, aber natürlich nicht in der extremen Art und Weise, wie es bei der Lindsay der Fall war. Aber whatever, also ich find's toll. Ich mag solche Geschichten und ich glaube auch, dass wir solche Geschichten im Sport brauchen. Wenn es die nicht mehr geben würde, dann wäre es es würde was fehlen.
Ja, und wie schon gesagt, die Wahrheit liegt auf der Piste und die Antwort hat sie ja in sportlicher Natur gegeben. Hallo. Aber hallo, zweiter Platz. Genau, wir sind gerade so schön im Flow gewesen. Das zum Thema Herausforderungen als TV-Experte. Ne? Bastian Schweinsteiger verschwindet dann ab und zu auch mal während der Live-Schalte neben Alexander Bommes. Aber was ist so deine größte Herausforderung gewesen bis jetzt, wenn du deinen Skisport kommentierst? Gibt es Momente, die du nie vergessen wirst?
Die größte Herausforderung, es war dieses Jahr in Schladming, war auf einmal Stromausfall. Vor dem zweiten Durchgang. Und du hast ja dann so einen Knopf im Ohr, wo dann die Regie sagt, okay, wie lang es noch geht und wann man wo hinschaltet jetzt und so weiter, an wen man abgeben muss. Und es war, also der Markus Obmer ist neben mir gestanden Und es war kompletter Stromausfall. Das heißt, dass wir, also wir waren auf Sendung, aber wir hatten kein Bild mehr, kein Monitor, wo wir sehen konnten, wo wir jetzt, also unser Bild sehen. Und der Markus, sein Ohr ist auch ausgefallen, aber es ist nur noch meins gegangen. Das heißt, dass diese ganzen Überleitungen, und der Markus hatte keine Ahnung davon. Und wir waren ja live drauf und ich konnte es ja nicht sagen, du Markus, jetzt muss ich hier das Ganze so ungefähr schauen, an die Julia Schaaf abgeben oder an den Bernd Schmelzer abgeben oder sonst was. Und das muss ich sagen, das war schon eine kleine Challenge, die aber sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich dann auf einmal alles aufs Ohr bekommen habe und der Markus hatte keine Ahnung davon und der dachte sich dann, hä, was macht denn der jetzt eigentlich? Aber es war Stromausfall und der wusste ja nicht, wann er wo hingeben muss und so weiter. Und das war ganz witzig.
Es gibt auch diese eine Sitcom, wo die Leute aufs Ohr bekommen, was sie machen sollen. Ja, wahrscheinlich genau. Hat Markus Othmar auch gedacht, da bin ich jetzt gerade.
Ja, und so war es aber dann tatsächlich auch, weil normal ist es ja immer alles der Markus, der das dann macht und tut. Aber in dem Fall muss ich dann machen. Und ja, also es war mal verkehrt herum. Aber es hat Spaß gemacht. War eine Challenge.
Ja, auf jeden Fall. Du hast dich selber mal als chaotisch beschrieben. Was kann man sich darunter vorstellen? Also während der aktiven Zeit vielleicht als Familienvater oder auch als Ehemann? Wie äußert sich das?
Chaotisch? Ich glaube, dass man... Ich bin jetzt nicht so der absolut perfekt geplante Mensch. Also ich mag das auch ein Stück weit chaotisch, weil das für mich so, das sind einfach auch wieder Herausforderungen, die, wenn Dinge unvorhergesehen passieren, ich mag das ganz gerne, weil dann kannst du, wenn du nämlich aus dieser unvorhergesehenen Sache dann das schaffst, das in die richtige Richtung zu lenken, dann ist es schön. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Ist auch überhaupt gar nicht nötig, sondern ich mag das, wenn es so ein bisschen drunter und drüber geht und ja, auch wenn es laut ist und also auch zu Hause. Ich mag das gerne, wenn die Kinder rumtoben und nicht alles immer tipptopp perfekt alles sein muss. Es sind Kinder und daheim kann es chaotisch zugehen und im Job kann es auch ab und zu mal gerne chaotisch zugehen.
Es kommt ja immer darauf an, ob man es persönlich nimmt oder nicht. Ne? Also man muss das Beste sowieso aus jeder Situation machen. Siehe Stromausfall. Da kannst du ja auch nicht anfangen zu weinen. Ne?
Nee, aber ja. Es bringt ja auch gar nichts, die Dinge dann persönlich zu sehen. Sondern du musst ja einfach versuchen, irgendwie weiterzumachen.
Ja, der Strom ist ja nicht wegen dir ausgefallen. Außer du hast den Stecker gezogen. Das weiß noch keiner.
Habe ich den Stecker gezogen?
Genau. Moment mal. Markus, jetzt kommt die öffentliche Entschuldigung. Ich habe damals den Stecker gezogen.
Nee, da hat es so dermaßen geregnet. Und das war in Schladming da beim Riesenslalom. Und dann ist irgendein Wasser ist in irgendwo reingekommen. Und dann ist das ganze Ding da ausgefallen.
Ja.
Aber nur bei uns Deutschen tatsächlich.
Gab es denn auch mal so einen richtig peinlichen Moment, wo du sagst, eigentlich möchte ich nicht drüber sprechen, aber heute, weil der Wintersport-Podcast so großartig ist, darüber möchte ich jetzt sprechen.
Einen peinlichen Moment? So beim Kommentieren, meinst du?
Ja, zum Beispiel. Oder während deiner aktiven Karriere.
Ich weiß, dass bei meinem allerersten Weltcuprennen in Kranjska Gora, ich glaube, ich war 17 oder ich war 18 Jahre alt, und dann bin ich da am Start gestanden und vorletzte Startnummer. Letzte Startnummer hatte Georgi Georgiev aus Bulgarien. Und sagen wir mal so, der Georgi Georgiev, das war jetzt nicht unbedingt so ein heißer Kandidat, der sich dann da mit Nummer 74 noch für den zweiten Durchgang qualifiziert. Aber der war halt immer dabei und super netter Typ. Und damals war Günter Hujara Renndirektor. Und es war ein relativ straffer Zeitplan. Also Besichtigung, zweiter Durchgang, war sehr knapp nach dem letzten Läufer angesetzt. Und ich fahre los und ich fahre genau, glaube ich, 4 oder 5 Tore und ich mache einen Abflug und räume komplett den Fangzaun nieder und ich hänge dann da in diesem Netz da drinnen und ich höre nur oben Günter Hujara runterschreien, weil der ist am Start gestanden. Neureuther! Du Vollidiot! Es war wegen mir dann Startstopp, dass Georgi Georgiev dann noch runterfahren kann. Insgesamt Besichtigung für den zweiten Durchgang ist wegen mir 15 Minuten nach hinten verlegt worden. Der Start für den zweiten Durchgang ist um 5 Minuten später gewesen. Und wenn man weiß,
was da alles dranhängt an Fernsehzeiten und so weiter, das muss ich sagen, das war relativ peinlich, wo die mich dann da aus diesem Netz da rausgezogen haben und wieder alles aufgerichtet haben, dass der komplette Weltcup-Tross wegen mir den zweiten Durchgang verspätet angehen musste und dann bist du runtergekommen und dann steht da Bodie Miller, Hermann Mayer, Stefan Eberhardt, damals ist glaube ich sogar noch Lasse Schüss und so weiter gefahren. Also die ganzen großen Alten, vor denen ich einen unfassbaren Respekt hatte, Darren Ralphs, Kalle Pallander und wie sie alle hießen, Benny Reich, ja, das war dann peinlich, muss ich sagen.
Aber wie war das denn, als du dann nach unten gekommen bist oder bist du einfach wieder hochgestiefelt nach
Tor 4? Ich habe dann ehrlich gesagt noch ein bisschen da oben gewartet, bis die ganzen anderen da unten dann weggefahren sind. Ja. Die anderen Trainer, die haben natürlich dann auch alle gelacht und den Kopf geschüttelt und so weiter, weil halt da irgend so ein junger Deutscher völlig übermotiviert da in diesen riesen ersten Starthang da reingebrannt ist und einen kapitalen Abflug gemacht hat. Das war mein erster Eindruck im Skiweltcup für die Athleten und für die Coaches. Hat gut angefangen.
Aber auch geil, ne? In so einem Fangnetz hängst du ja erstmal wie so eine eingewickelte Fliege. Also als voll, wenn so eine Spinne dich da eingewickelt hätte und dann schreit dich auch noch einer von oben.
Ja,
das ist natürlich mega geil.
Ja, das ist super. Der Hui. Neureuther, du Vollidiot. Ich hab vergessen. Ich liebe den Hui bis heute, muss man sagen. Ein unfassbar guter Typ, Mensch, Renndirektor. Der hatte den Laden extrem gut im Griff, nach wie vor auch noch guter Freund, deswegen alles gut.
Und eine Anekdote, die man natürlich dann immer wieder erzählen kann, auch in 20 Jahren, auch deinen Kindern. Und vielleicht gibt es ja noch weitere Peinlichkeiten, die es in deinem eigenen Podcast gibt, Pizza und Pommes. Du warst mal eine große Nummer im Skisport und der andere, mit dem du diesen Podcast machst, im Quiz-Show-Business. Felix und Philipp treffen sich auf eine Pizza oder Pommes und diskutieren dabei Themen aus der Welt des Sports, aber auch aktuelle gesellschaftliche Aufreger. Dinge, die euch und vor allem die beiden bewegen oder zum Schmunzeln bringen. Und wenn noch ein paar Pommes übrig sind, dann laden die beiden Kontakte aus Felix' Telefonbuch ein. Ihr könnt natürlich mitreden, schreibt den beiden einfach pizzaundpommes@br.de. Neue Folgen gibt es dann jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. War so ein Podcast immer so deine Leidenschaft oder wie hast du reagiert, als man dich gefragt hat, hey, wollen wir das machen?
Was Leidenschaft jetzt vielleicht nicht, ist ein bisschen groß ausgedrückt, aber wo die Anfrage gekommen ist, dachte ich, ey, das kann ganz witzig werden, weil bei so einem Podcast kannst du einfach anders reden. Du hast mehr Zeit, du hast nicht so Zeitdruck. Du kannst einfach über Dinge reden, über die man sonst so nicht spricht. Du kannst auch Fragen stellen, die man sonst nicht so stellt. Du kannst auch frech sein. Ja. Und das hat mich schon gereizt, muss ich sagen, auch mit Philipp zusammen. Das hat sehr gut gematcht gleich von Beginn an und es macht sehr viel Spaß. Also ihr könnt sehr gerne reinhören. Gibt ein paar ziemlich witzige Folgen, muss ich sagen. Auch ein paar gute Challenges.
Aber natürlich wird diese Folge auch großartig, grandios und vor allem witzig. Der Sportschau Wintersport Podcast. Den wirst du ja auch nochmal hören, hast du mir im Vorfeld gesagt.
Selbstverständlich, natürlich. Selbstverständlich. Du hast jetzt absolut jede Folge angehört.
Genau.
Und, nee, aber ich finde, mich wundert es ja, warum ich ehrlich gesagt dabei bin, weil ich finde es immer schön, wenn aktive Athleten und Athletinnen sprechen, dass man so ein bisschen was von deren Sichtweise sieht. Ich bin ja kein Leistungssportler mehr, aber nee, ist alles gut. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Und du hast wieder eine super Brücke gebaut, und zwar zur aktuellen alpinen Saison. Die hatte ja viele Höhen und Tiefen. Das Speedteam der Herren, das ist ja so ein bisschen auseinandergefallen, das kann man glaube ich so sagen. Aber wir haben einen jungen Hoffnungsträger, Felix Rösle. Wo siehst du ihn in den kommenden Jahren?
Also muss man sagen, wir haben zwei Junioren-Weltmeister wieder im Speed-Bereich, den Felix in der Abfahrt und dann haben wir noch den Brandon im Super-G. Und ja, wird spannend. Also es ist erstmal toll, dass wir wieder zwei solche oder dass wir wieder zwei Juniorenweltmeister am Start haben. Ich muss sagen, schade, dass die Abfahrt beim Finale ausgefallen ist. Ich hätte den Felix sehr gerne fahren sehen, weil es auch eine sehr schwierige Abfahrt gewesen wäre. Jetzt dort, wo er Juniorenweltmeister geworden ist in Tarvisio, war es relativ einfach. Aber man muss erstmal Juniorenweltmeister werden. Und das ist natürlich schon gibt Hoffnung für die Zukunft. Aber man muss den Jungs einfach auch noch Zeit geben. Also das ist jetzt noch nicht so, dass die nächstes Jahr schon voll attackiert werden. Also der Benno Brandis oder Brandis, wie spricht man eigentlich aus? Ich weiß gar nicht.
Benno Brandis. Brandis. Genau, Benno
Brandis.
Brandis.
Ja.
Ja.
Also das, was ich von Benno zum Beispiel gesehen habe beim Super-G, beim Finale, der bringt schon sehr, sehr viel Potenzial mit, der Bursche. Der bringt sehr viel Potenzial mit, weil der ist in allen vier Disziplinen stark. Seine stärkste Disziplin ist eigentlich der Slalom von den Punkten her, aber der kann Riesenslalom fahren, der kann Super-G fahren und der kann Abfahrt fahren. Und sowas hatten wir schon lange nicht mehr in Deutschland, dass einer über vier Disziplinen hinweg einfach gut ist. Und den muss man jetzt natürlich gezielt fördern, gut fördern und auch sehr schnell, finde ich, nach oben bringen, dass er mit den Besseren mit trainieren kann. Und der hat sehr, 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 sehr viel Potenzial. Der Felix, der ist eher ein Gefühlsskifahrer. Das brauchst du in der Abfahrt dringend. Und der bringt auch sehr viel Potenzial mit. Also ich bin wirklich gespannt, so in 2, 3, 4 Jahren, wenn sie sich richtig entwickeln, dann haben wir da 2 sehr heiße Eisen im Feuer. Zum Glück.
Genau, also alterstechnisch muss man die ein bisschen einordnen. Rösle ist 20 und Benno Brandis ist 18, so wie du damals.
Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja. Sorry, dass ich unterbreche.
Ja, alles
der
gut.
Benno, also der darf ja noch 2 Jahre Juniorenweltmeisterschaft fahren. Der ist ja mit den 2, 3 ja. Jahre Älteren ist der da gefahren und ist Juniorenweltmeister im Super-G geworden. Da ist dem seine Leistung noch mal höher einzustufen.
Ja, Hauptsache er landet nicht im Fangzaun, ne? An Tor 4. Dann gibt es auch keinen.
Solange es gut ausgeht, ist alles in Ordnung.
Ist alles in Ordnung. Was man dazu sagen muss, ich glaube, das wissen halt eben viele nicht, dass Felix Rösle den 37 Jahre lange Durststreck im deutschen Speedteam beendet hat. Und zwar war der letzte deutsche Juniorenweltmeister in der Abfahrt 1988 Kaspar Gilgenreiner. Das ist trotzdem ein krasser Weg in dieser kurzen Zeit. Du hast ja auch gerade gesagt, er wäre ja jetzt in der Abfahrt auch gestartet beim Weltcup-Finale in Sun Valley. Wie empfindest du das? Also kann man da wirklich sagen, so hoffentlich bleibt er gesund, hoffentlich bleibt er verletzungsfrei oder vor allem auch beide?
Erstens das und hoffentlich, er muss sich ja noch entwickeln. Ja. Klar, das ist jetzt erstmal gut, aber man muss das immer relativieren. Du kannst dich Juniorenweltmeister nennen, aber du hast ja noch nichts in dem Sinne dann Weltcup-technisch erreicht. Deswegen tun wir, glaube ich, gut daran, jetzt da nicht groß Druck aufzubauen, sondern dass sich die Burschen einfach Stück für Stück entwickeln, Ruhe, Zeit geben. Sie müssen Erfahrung sammeln. So eine Weltcup-Abfahrt ist dann schon auch nochmal eine ganz andere Nummer, wie jetzt zum Beispiel eine Europacup-Abfahrt. Oder auch bei so einer Juniorenweltmeisterschaft, also da geht es schon noch mal ganz anders zur Sache. Und einfach in Ruhe entwickeln lassen und vor allem Erfahrung ist so, so wichtig im Speed-Bereich. Und die müssen sie jetzt sammeln und dann soll es hoffentlich passen. Aber das ist schon einer, der kann was, das kannst du so nicht lernen. Dieses Gefühl auf den Skiern, ähnlich auch wie es ein Thomas Dresen hatte. Ja. Das ist so schwer zu lernen, diese Gleitkurven und das Gleiten, dass du da schnell bist. Das, wie soll ich das erklären?
Oder auch Axel und Zwindal, ne?
Der Axel war eben auch so einer.
Ja.
Wenn du dieses Gefühl mitbringst, zum Beispiel die Maria Riesch war auch, die hatte ein Gefühl auf dem Ski, das ist unvorstellbar. Emma Eicher, auch so ein Fall. Dass du das lernst, es ist fast unmöglich. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Und der Felix, der hat sehr, sehr viel davon. Technisch noch besser werden, Kurven, wenn es richtig zur Sache geht, wenn man richtig draufsteigen muss, da auch noch natürlich lernen. Und dann, wenn er dieses Puzzleteilchen zusammenbekommt, materialtechnisch natürlich auch noch viel Erfahrung sammeln, wenn er dieses Puzzleteilchen zusammenbekommt, dann kann er vorne mit reinfahren.
Und er hat auf jeden Fall schon mal den richtigen Vornamen. Ist ein Erfolgsgarant, so kann man das sagen.
naja, das weiß ich jetzt nicht so. Aber der Vorname, der ist natürlich
Programm.
Der ist schon mal ganz schön,
ja.
Sagen wir es so. Jetzt nicht gesetzt, auch nicht Programm, aber Aber das ist schön.
Aber du hast ja gerade so schön gesagt, Benno Brandis, einer, der 4 Disziplinen fahren kann, bei den Männern. Emma Eicher hattest du gerade auch schon in den Ring geschmissen. Eine Frau, die auch 4 Disziplinen fahren kann. Da gab es ja in den letzten Jahren auch immer wieder Diskussionen. Ist das zu viel? Ist das zu früh? Ist sie überfordert? Ist sie vielleicht doch irgendwie Technikerin? Ist sie doch nur Speed-Spezialistin? Und dann hat sie auf einmal für eine Überraschung gesorgt in Quitfiel mit ihrem ersten Abfahrtssieg. Hättest du das vor der Saison erwartet, dass das auf einmal so explodiert?
Ich habe vor der Saison mit dem Andi Purlacher, mit dem Cheftrainer von den Frauen, gesprochen. Und ich habe sie in der Vorbereitung einmal gesehen. Und dann habe ich gesagt, bei Andi, Halleluja, bei der einen oder anderen Abfahrt wird es schwer sein, die zu schlagen. Und dann hat Andi gesagt, Felix, hundertprozentig. Die Frau, die bringt Dinge mit, die ist so pfeilschnell, dass sie jetzt schon Weltcuprennen gewinnt. Und ja nicht nur eins, sondern 2. Mhm. Das konnte man, glaube ich, jetzt nicht so sehen, dass es sich so rasant entwickelt im Speed-Bereich. Aber mich freut es unfassbar für das Mädel, weil, wie du gesagt hast, die fährt alle Disziplinen. Die fährt ein Programm, das ist extrem. Slalom, Riesenslalom, Super-G-Abfahrt. Sie ist die Einzige, die dieses Programm fährt im kompletten Weltcup. Und die ist ja noch jung. Das ist ja nicht so, dass die 25 Jahre alt ist und schon bisschen was, oder ja, auch diese Kraft und diese Ausdauer, die du brauchst, dass du dich da körperlich dorthin entwickelt hast, dass du dieses Programm fahren kannst, sondern die ist ja noch extrem jung und die liebt einfach Skifahren. Sie liebt es. Und das finde ich so toll bei ihr. Die Freude, die sieht man ja auch beim Skifahren an. Und es ist ganz egal, ob das jetzt die kurzen Schwünge sind oder ob das die langen Schwünge sind. Die ist toll, also macht unheimlich viel Spaß und sie ist natürlich eine, die uns noch sehr viel Freude bereiten wird in Zukunft.
Und vor allem auch ein paar Achterbahnfahrten der Gefühle. Würdest du auch das auf ihr Alter so ein bisschen zurückführen, dass sie auf der einen Seite dann komplett, also so eine Abfahrt gewinnen kann, am nächsten Tag ausscheiden kann? Oder warum würdest du das zurückführen?
Ja, das ist ja ganz normal. Das darf man auch überhaupt nicht irgendwie zu hoch ansetzen, dass sie dann am Tag danach dann ausscheidet. Die ist 20 oder 21 Jahre alt jetzt, die Emma. Der muss man auch Zeit geben, dass die überhaupt schon Rennen gewinnen kann und aufs Podium fährt. Das ist ja eh toll. Die entwickelt sich ja auch noch weiter. Also die steht ja erst am Anfang und die wird sich auch noch entwickeln und wird auch noch deutlich konstanter werden. Aber sie ist eh schon sehr konstant in dem Sinne. Mhm. Mir ist es lieber, es fährt eine schnell und scheidet mal aus und kann dann Rennen gewinnen oder aufs Podium fahren. Wie wenn jemand da jetzt permanent 15. oder 20. oder dann mal vielleicht 10. wird. Lieber so wie die Emma, wie andersrum.
Also ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, auch in den letzten 2 Jahren, auch bei den Einkleidungen, bei den jeweiligen. Da hat sie schon ordentlich Druck bekommen, weil die Leistungen so ein bisschen ausgeblieben sind. Würdest du jetzt sagen, das war so eine Art Brustlöser, dass da auch in dieser Weltcup-Saison das bei diesen 2 Rennen so gut funktioniert hat für sie?
Aber meinst du, die hat Druck bekommen, wirklich?
Ja.
Also die ist ja noch so jung, dieses Mädel. Wie gesagt, Zeit geben. Und wenn eine mit Druck umgehen kann, dann ist es sie. Also du hast ja nicht ansatzweise das Gefühl, dass die das irgendwie beeinflusst oder beeinträchtigt, sondern die zieht ihr Ding durch. Und das ist ja auch das Schöne bei ihr. Also das prallt ja gefühlt alles an ihr ab. Die wäre aber auch bei der WM in Saalbach, wenn die 10 Nummern weiter vorne startet, dann sage ich dir, dann gewinnt die Abfahrt. Hundertprozentig. Die hatte wahnsinniges Pech, dass die so spät gestartet ist.
Ja.
Also du siehst schon, dass die auch mit Drucksituationen extrem gut umgehen kann. Und deswegen lassen wir auch für nächstes Jahr hin.
Genau, also ich meinte jetzt nicht Druck durch den Verband, aber schon die Medien. Also da war ja schon der Fokus drauf.
Ja, aber mit sowas musst du auch klarkommen. Also wenn du Leistungssportlerin oder Sportler sein willst, dann musst du mit dem Druck klarkommen. Ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn du damit nicht klarkommen kannst, dann wird es schwierig im Leistungssport. Mhm. Und die Emma, die weiß, wie sie funktioniert. Die hat das große Glück, dass sie es weiß, wie es funktioniert. Manche brauchen ein bisschen länger um zu wissen, wie man mit Drucksituationen umgeht. Ich bin so ein Fall. Manche brauchen Hilfe von außen. Und das ist ja auch absolut alles gut und richtig so. Aber irgendwann musst du mit den Situationen lernen, klarzukommen. Sonst wirst du im Leistungssport keine Chance haben.
Hilfe von außen hatte ja auch Lino Strasser in den letzten Jahren. Blicken wir mal kurz auf die Saison für Lino Strasser. Der hatte eine schwierige Saison, holt aber Bronze dann im Slalom bei der WM. Was denkst du, was hat das in diesem Moment für ihn bedeutet?
So eine Medaille zu gewinnen, ist natürlich dann schon mal sehr wichtig und gut. Vor allem, der Linus hat bis dahin noch keine Einzelmedaille gewonnen bei Großereignissen. Und dann wird da im Vorfeld natürlich viel darüber gesprochen. Ah, noch keine Einzelmedaille gewonnen. Den Druck, den baust du dir dann auch selbst auf, dass du sagst, okay, es wird jetzt mal Zeit, dass ich eine gewinne. Das weiß ich auch selber aus eigener Erfahrung. Mhm. Das ist nicht einfach. Und dass du das dann geschafft hast, das ist dann schon mal eine sehr große Genugtuung. Bei so Rennen oder als Leistungssportler denkst du ja dann auch, okay, wie gewinne ich die Medaille? Und das war beim Linus halt, und das hat er dann im Nachhinein auch im Interview gesagt, wenn dann ein Clément Noël mit Zwischenbestzeit kurz vorm Ziel ausscheidet und dann gewinnst, wirst du halt nicht Vierter, sondern Dritter, das ist dann für dich, denkst du dann so am Anfang, ah, ich hätte es ehrlich gesagt lieber ein bisschen anders gehabt, das wäre schöner gewesen, aber ist völlig wurscht, er hat Bronze gewonnen. Und dass der Clément ausscheidet, das war dann letzten Endes sein Fehler und das gehört im Slalom dazu. Also deswegen diese Medaille, die ist dann schon mal so ein, da fällt vieles von einem ab. Druck und auch an Emotionen, und es war für den Deutschen Skiverband extrem wichtig, dass wir diese Medaille gewonnen haben. Extremst wichtig. Und für Linus auch im Hinblick auf nächste Saison, auf die Olympischen Spiele hin, auch ein Zeichen, hey, weißt du was, ich kann bei Großereignissen eine Einzelmedaille gewinnen. Das hilft sehr.
Am Ende zählt dann halt eben doch nur das Ergebnis. Bestes Beispiel jetzt das Duell zwischen Franzi Preuß und Lou-Jean Monod. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast,
ja,
im Biathlon.
Das war mega.
So, genau, da wird das auf dem letzten Kilometer auch entschieden, das Rennen oder beziehungsweise der Gesamtweltcup-Sieg. Und Franzi Preuß hat ja mitgefiebert und mitgelitten mit Lou-Jean Monod. Lou-Jean Monod hat sich gefreut. Also dementsprechend, man muss dann doch auch irgendwie immer fairer Verlierer sein. Wenn es dann an dem Tag nicht geklappt hat, dann ist es halt eben so.
Ja, aber schau mal, das war doch so schön, ehrlich gesagt, wie die zwei dann im Ziel, das ist für mich Sport. Wie die zwei sich da umarmen, das ist Sport. So muss Sport sein. Ich meine, dass die Französin, dass es die da schmeißt. Anders wäre es natürlich dann auch schöner gewesen, wenn sie beide dann auf den Zielsprint gehen. Aber wie spannend war das bitte? Also es war unfassbar. Es war hier Kinderrennen in Garmisch, wo unsere zwei Großen mitgefahren sind. Und es war dann Siegerehrung da bei den Kindern. Und ich musste mir das Rennen dann, ich habe dann das Telefon rausgeholt und ich musste mir dann die letzte Runde anschauen. Und es war so dermaßen spannend. Und das sind doch die Momente, die der Sport uns zusehen so zu etwas Besonderem macht. Das sind die Momente, darüber sprechen wir dann. Und ich liebe sowas. Ich find's toll.
Aber die Läufe von deinen Kindern hast du noch mitbekommen?
Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Nee.
Papa, hast du geschaut? Ja, ja.
Ja, die sind vorher gefahren. Nee, das hat schon gepasst. Ja.
Großartig. Aber wie kannst du dir zum Beispiel auch erklären, dass gerade im Ski-Alpinen-Sport, vor allem auch bei den Männern Norwegen oder auch jetzt die Schweizer, so viele Topfahrer am laufenden Band produzieren können? Weil beim DSV hat man ja immer so das Gefühl, man hat immer so einen Topfahrer, eine Topfahrerin und dann war es das erstmal. Woran liegt das?
Ja, das liegt natürlich schon auch an den logistischen Voraussetzungen. Also die Schweizer, die haben natürlich die Berge direkt vor der Tür. In Norwegen, die können gefühlt das ganze Jahr über Skifahren. Die haben aber auch eine Struktur aufgebaut, die extrem gut ist. Also Urs Lehmann, speziell der Präsident vom Schweizer Skiverband, der hat über die letzten 15, warte mal, wie lange? Nee, über 20 Jahre mittlerweile, hat der eine Struktur aufgebaut, die ist unfassbar. Da kann man nur einen Hut davor ziehen. Die sind so dermaßen gut aufgestellt. Und die Norweger, das muss man sich ja mal vorstellen, die haben ja nur 5 Millionen Einwohner.
Ja.
Und die gewinnen aber nicht nur im Skifahren. Die gewinnen im Biathlon, die gewinnen alles im Langlaufen. Die gewinnen aber auch in der Leichtathletik. Die gewinnen aber auch im Golf mit dem Hofland. Die haben mit dem Holland einen der besten Fußballer dieses Planeten. Die haben, glaube ich, letztes Jahr einen Ironman-Sieger herausgebracht. Die haben im Tennis, haben die den Rüd. Also was die in einer Breite Leistungssportler rausbringen, dieses kleine Land mit 5 Millionen Einwohnern, das ist unfassbar. Das ist, also die haben insgesamt eine Gesundheitskultur, auch wie die Kinder dort aufwachsen, in den Kindergärten, in den Schulen. Die spezialisieren sich auch nicht so früh für eine Sportart, sondern die sind so breit aufgestellt, die entscheiden sich dann mit 13, 14 Jahren, was für ein, die können aus 5 Sportarten aussuchen, wenn sie es dann leistungsmäßig betreiben wollen, sagen sie, weißt du was, ich will jetzt das werden, und dann werden sie gut und richtig gefördert, aber erst mit 13 und 14. Bei uns in Deutschland spezialisiert man sich schon gefühlt mit 8, 9 Jahren auf eine Sportart, weil man sehr früh schon sehr gut sein will, diese Denke, dass die Kinder so früh, wenn sie gut sind, nur dann können sie später auch so gut sein. Das stimmt in der Form so nicht. Deswegen sage ich immer, bitte, liebe Eltern oder Trainer, lasst die Kinder doch einfach mehrere Sportarten machen. Lasst sie einfach Spaß haben an der Bewegung, am Sport. Stellt sie breit auf, dass sie später im Leben, ganz egal, ob sie Leistungssportler werden oder nicht, dass sie später dann mit ihren Freundinnen und Freunden oder mit ihren Kumpels oder mit der Familie, dass sie dann noch gemeinsam etwas machen können. Und so machen das die Norweger auf eine spielerische Art und Weise. Die Kinder sind im Unterricht draußen im Freien, die Kinder im Kindergarten und in den Kitas sind draußen im Freien, egal bei welchem Wetter. Und so bauen die natürlich auch eine emotionale Bindung mit der Natur auf, die ganz, ganz toll ist. Und die leben das in Norwegen, diesen Sport. Das ganze Land lebt das. Und davon würde ich mir so gerne mehr bei uns in Deutschland wünschen, dass auch dieser Stellenwert des Sports einfach weiter nach oben geschraubt wird, speziell auch in unserem Bildungssystem. Und Julian Nagelsmann, muss ich sagen, hat das ganz, ganz toll gesagt bei der Pressekonferenz vor dem Italien-Spiel. Der ist genau auf dieses Thema eingegangen. Und da, ich habe ihm auch direkt geschrieben und gesagt, danke für diese Worte. Das ist so, so wichtig, dass wir Bewegung fördern, Kreativität fördern bei den Kindern in unserem Bildungssystem, Musik, Kunst, Werken, dass die Kinder was mit ihren Händen machen, dass sie etwas schaffen können und nicht so viel Zeit vor den Smartphones verbringen und vor den Computern und vor den Fernsehern, sondern wir müssen in Zeiten der Digitalisierung, wo uns Menschen so vieles abgenommen wird, bei den Kindern versuchen, Kreativität zu fördern und nicht an dem Bildschirm, sondern am besten draußen.
Ja, Nachwuchsförderung, ja, wie ein Herzensthema, ein Herzensprojekt von dir schon seit ewigen Zeiten. Du hast jetzt kürzlich den Wertepreis für Verantwortung bekommen, für deinen Einsatz für eine lebenswerte Zukunft und die Gesundheit junger Menschen. Warum ist dir das so wichtig?
Weil wir sonst gegen die Wand fahren, auch unser Gesundheitssystem. Weil ich denke, dass ohne Bewegung kein gesundes und glückliches Leben existieren kann. Und weil der Sport, und da nehme ich, oder nicht nur der Sport, sondern eben auch die kreativen Dinge im Leben, Musik, Kunst, die bringt Menschen zusammen. Und wir haben ja gesehen, während Corona, was passiert, wenn die Menschen voneinander getrennt werden, was für Probleme dann auftreten, auch psychologische Probleme. Und diese Dinge, Sport, Musik, Kunst, die können Menschen, also sie arbeiten an etwas zusammen. Und man sagt ja auch immer so schön, dass das Sport verbindet, Sport integriert. Im Sport, da gibt es keine verschiedenen Sprachen, sondern da gibt es Regeln, an die halten sich alle, und dann arbeitet man gemeinsam an etwas. Und das ist so, so wichtig für unsere Gesellschaft. Und das sollten, glaube ich, die Politiker deutlich besser verstehen müssen und auch erkennen, dass endlich mal wieder Dinge gefördert werden in unserem Bildungssystem, die unser Land für die Zukunft extrem gut gebrauchen kann.
Ich wollte gerade sagen, also egal, ob man später dann auch erfolgreich wird, wenn man die jeweiligen Sportarten ausübt, es geht ja auch um eine gewisse Grundwertvermittlung.
Na, also so ist es. Es geht ja nicht darum, dass wir Leistungssportler kreieren und im Medaillenspiegel weiter vorne sind. Das wird dann automatisch kommen, wenn man solche Dinge fördert. Aber es geht ja darum, dass wir die Gesundheit der Kinder fördern. Dass wir die Kinder gesund in die Zukunft schicken können. Und sie verbringen einfach mal sehr viel Zeit, die Kinder, in der Schule.
Ja.
Und warum sollen die Kinder 7-8 Stunden am Stück auf dem Stuhl sitzen und zusehen, wie der Lehrer was an die Tafel schreibt? Oder allerbestenfalls, was ich ja ganz, ganz toll finde, irgendwas in iPad eintippen müssen schon in der zweiten Klasse. Ja? Also sei mal nicht böse, aber das Schreiben lernen mit der Hand und mit einem Stift ist für die kognitive Entwicklung von einem Kind so extrem wichtig. Und das kannst du nicht an einem iPad erlernen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir einfach dieses Bewusstsein der Politiker schärfen, dass es geht um die Gesundheit von unserem Land. Es geht nicht um, dass wir Leistungssportler kreieren, sondern dass wir einfach den Kindern den Spaß und die Freude an der Bewegung und an kreativen Dingen im Leben bieten. Wir waren das Land der Dichter und Denker. Das hat uns groß gemacht. Aber dann müssen wir auch Dichter und Denker fördern.
Du kennst wahrscheinlich den Spruch aus deiner Schulzeit auch: Wer schreibt, der bleibt. Ne, die berühmte Auge-Hand-Koordination, da kann man sich nämlich besser was merken. Kennen, glaube ich, auch eher nur ältere Menschen.
Den Spruch. Ja, das stimmt, aber wer schreibt, der bleibt, ist schon vieles dran. Ja.
Wie ist das bei deinen Kindern? Wie achtest du da bei deinen Kindern drauf?
Ja, es ist natürlich schon, wie gesagt, Thema Digitalisierung ist ja super toll. Also wie viel einfacher Dinge gemacht werden insgesamt auch im Leben. Aber ich glaube, so dieses, man muss schon versuchen, bewusst Dinge zu machen, mehr. Dass das Treppengehen und nicht das Aufzug oder Rolltreppe fahren, dass man das versucht, wieder bewusst zu machen, dass wir unseren Alltag eher versuchen, bewegter zu gestalten. Und wir versuchen bei unseren Kindern, ehrlich gesagt, ihnen die Dinge einfach glaubwürdig und mit Freude und Spaß vorzuleben. Gelingt uns auch nicht immer, um Gottes Willen. Aber wenn du den Kindern zeigst, wie schön es draußen ist, wie viel Spaß Sport macht, wie viel Spaß Skifahren macht, das Langlaufen, auf den Berg gehen, auch in den See springen oder auch ihnen versuchen, die Natur zu erklären und auch die Schönheit zu zeigen, ich glaube, das macht was mit den Kindern.
Ja.
Das macht was mit ihnen, hundertprozentig.
Der Weg ist ja auch das Ziel. Also man muss nicht perfekt sein, aber wenn man gewisse Dinge vorgeben kann und mitgeben kann, dann ist das auf jeden Fall...
Aber perfekt sind wir doch alle nicht. Also wie gesagt,
man kann... Der werfe den ersten Stein, sage ich dazu noch.
Ja, richtig.
Niemand. Und jetzt heißt es, oder beziehungsweise glaube ich, der richtige Zeitpunkt mal herzlichen Glückwunsch zu sagen, weil wir gerade bei deinen Kindern sind. Du bist still und heimlich oder mit deiner Frau zusammen seid ihr still und heimlich Eltern von einem vierten Kind geworden. Ganz still und heimlich. Wie schaffst du das, dein Privatleben so gut zu schützen?
Wir machen gar nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Es ist ja auch, also für uns ist es die größte Sache der Welt natürlich, unsere Familie, unsere Kinder. Aber es gibt auch so viel wichtigere Dinge da draußen, die so viel entscheidender sind, wie wenn jetzt, ja, also ich verstehe sowieso nicht, was für die Leute so interessant sein soll, wenn jetzt jemand ein Kind bekommt. Das ist für einen persönlich natürlich das Größte, das Schönste überhaupt. Aber ansonsten gibt es da draußen wichtigere Dinge, glaube ich, die in den Zeitungen stehen sollten.
Ja, aber trotzdem steht ihr ja mehr im Fokus. Das ist ja einfach so. Also deine Frau ist ja auch keine Unbekannte gewesen im Biathlon.
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube gerade deshalb, wir sind ja normale Eltern. Also, unsere Kinder sollen normal aufwachsen. Wenn wir das ihnen ermöglichen können, dann ist doch alles in Ordnung.
Du sprichst ja so ein bisschen aus Erfahrung. Du bist ja auch Sohn bekannter Eltern, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Wie war das damals selber für dich? Also hast du da auch immer mitgegeben bekommen, dass das alles bodenständig ist?
Ja, sehr, sehr. War für meine Eltern und ist auch für uns heute sicher nicht immer einfach. Aber natürlich, wie gesagt, wir sind... Ganz egal, was du erreicht hast oder wer du bist doch ein ganz normaler Mensch, deswegen bist du ja nichts Besonderes. Bloß weil du mal ein bisschen Skirennen gefahren bist oder Biathlon gemacht hast oder Fußball gespielt hast oder oder in einer Top-Position in der Politik oder im Unternehmen. Du bist ein ganz normaler Mensch. Ja, das, wieso sollst du dann Dinge speziell machen oder sonst was? Das verstehe ich nicht, das brauchen wir auch nicht, sondern Normalität, Freude über die kleinen Dinge im Leben, das ist es doch, was zählt und nicht über die großen Dinge.
Genau, so denkst du jetzt Erwachsener darüber, aber wie war das zum Beispiel damals als Kind für dich? Also bestes Beispiel, ich kann mich an eine Situation erinnern, ich bin ja auch mal Skirennen gefahren, Schülercup Bad Wiessee, falls du dich noch daran erinnern kannst. Yes. Und ich weiß noch, der Kommentator unten im Ziel, als du dann irgendwie da runtergefahren bist, sagte dein Sohn, jetzt kommt der Sohn von Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Rollt man da irgendwie die Augen oder denkt man sich so, ja, ich heiße Felix, danke auch dafür.
Ja, genau.
Ja.
So, ja.
Also hat dich das damals genervt?
War nicht immer einfach. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich so tolle Eltern habe und hatte, die uns so viel Normalität versucht haben zu vermitteln und auch einfach, dass wir eine ganz normale Kindheit hatten. Aber klar, wenn du dann immer verglichen wirst und wenn es immer heißt, jetzt kommt der Sohn von, das ist natürlich schon nicht keine leichte Situation, definitiv nicht, weil du immer das Gefühl hast, weil du bist eine eigenständige Person. Also du bist ja der Felix und nicht der Sohn von. Aber du wirst halt immer wahrgenommen als Sohn von. Und das ist schon nicht so easy, muss ich sagen. Es wird natürlich auch extrem viel Druck aufgebaut dann von außen, weil die Erwartungshaltung extrem groß ist. Und jeder erwartet ja dann von dir, oder es heißt ja dann, ja, ist ja klar, dass das dann so ist, weil das ist ja der Sohn von. Aber das ist eben nicht klar, sondern du musst genauso den Weg gehen wie alle anderen auch. Also dir wird ja nichts geschenkt, deswegen fährst du auch keine Hundertstel Sekunde schneller, nur weil du jetzt den Nachnamen Neureuther oder Meier oder sonst was hast. Du musst dann lernen, mit der Situation umzugehen. Das ist nicht leicht, aber wenn du dann es geschafft hast, dann kann ich, glaube ich, ehrlich gesagt, relativ wenig aus der Fassung bringen, muss ich sagen.
Aber hattest du am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl, dass du dagegen ankämpfen musst?
Ich hatte eher das Gefühl, dass ich es immer allen recht machen musste, weil die Erwartungshaltung einfach immer so groß war und so alle Augen auf einen gerichtet waren, schon als Kind. Obwohl das ja ein totaler Schwachsinn ist. Also auch wenn dann mal ein Gleichaltriger schneller war als ich, dann hieß es, mein Kind ist schneller als der Sohn von der Goldrosi. Da denke ich mir, alter Schwede, hey. Meine Güte, ja, war aber schneller. Ja. Schön, gut, ist ja toll. Aber
hat ja mit dir nichts zu tun. Also,
nee, hat ja mit mir nichts zu tun.
Was haben dir denn deine Eltern damals so mitgegeben? Du hast mal in einem Interview, das war so ein ganz schöner Satz, gesagt, meine Mama hat sich, glaube ich, mehr über Gänseblümchen gefreut als über ihre Goldmedaillen. Ja. Wie hat deine Mama oder wie hat dein Papa auch mit dir darüber gesprochen, wenn du gesagt hast, ich bin jetzt irgendwie traurig, weil ständig kommt dieser Druck von außen und alle Leute erwarten irgendwas von mir und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss es allen recht machen?
Das habe ich so ehrlich gesagt gar nicht so kommuniziert. Meine Eltern, die haben bei uns hat es nie gezählt, ob man jetzt gut gefahren ist oder schlecht gefahren ist. Bei uns ist sehr wenig über den Skisport an sich gesprochen worden, sondern vielmehr über die Dinge, die man durch den Skisport erleben darf. Und wie dankbar, dass man sein muss, dass man den Traum, den man als Kind hatte, leben darf. Und dass man eben auch, dass man in Länder reisen darf, dass man Freunde treffen darf, dass man Erfahrungen machen darf, solche Dinge. Das ist ja schon toll, so ein Leben als Leistungssportler. Du darfst rumreisen und lernst neue Kulturen kennen und siehst Dinge, die andere vielleicht nicht sehen dürfen. Und das waren eher immer die Dinge, über die wir gesprochen haben. Weil man muss ja vorstellen, meine Mama ist von der Winkelmoosalm gekommen und die durfte durch den Skisport die Welt bereisen. Das war nicht selbstverständlich, wenn du von dort kommst. Und das hat sie schon sehr geprägt und das an uns auch immer so weitergegeben, dass man, also es, auch wenn ich irgendwo beim Training war, dann hieß es nicht, und wie ist das Training laufen, was schnell, was langsam, an was arbeitet ihr, sondern eher so, und hast nette Leute kennengelernt, wie ist das Hotel, wie ist das Wetter, wie ist die Landschaft, solche Sachen, das war eher wichtiger.
Ich glaube, das hat sie auch über ihre Zeit bei den Olympischen Spielen 1976 gesagt, ne? Dass sie sich total gefreut hat über die ganzen Leute, die sie da kennengelernt hat. Und dann so, ach ja, ich war ja gar nicht so unerfolgreich.
Ja, aber so war sie. Ja, so ja. War sie. War toll.
Und ich glaube, du bist der einzige Mensch, der ein komplettes Buch voller Zwischenzeiten hat, oder? Aus seiner ja. aktiven Zeit. Deine Mama hat sich jede Zwischenzeit, hat die, glaube ich, aufgeschrieben, ne? Von deinen
Läufen. Ja, das hat sie, ja, jede. Aber nicht nur von mir, auch von den anderen Athleten. Und auch Athletinnen. Also egal, wenn sie Skirennen geschaut hat, alle Zwischenzeiten immer aufgeschrieben. Ich glaube, das hat ihr auch geholfen, ehrlich gesagt, um ein bisschen so die Nervosität runterzuschreiben, wenn ich gefahren bin.
Okay. Also andere Eltern gehen zum Beispiel raus aus dem Raum, können nicht hingucken oder halten sich irgendwie die Augen zu und deine Mama hat einfach von allen Sportlerinnen und Sportlern die Zwischenzeiten aufgeschrieben.
Genau.
Richtig. Eigentlich was fürs Archiv, oder? Für ja, so ein Sportmuseum?
Ja. Großartig. Ich weiß nicht, das kann man ja heute alles online irgendwo relativ einfach nachverfolgen. Aber Papa, wir mussten immer lachen, weil du hast ja dann auch die Möglichkeiten eben über Live-Ticker und alle Zwischenzeiten eben mit einem Klick nachzuschauen und sie hat alles immer fein säuberlich aufgeschrieben. Und der Papa, der war dann eher immer derjenige, der dann vielleicht einen Raum verlassen hat, weil er nicht hinschauen konnte.
Aber du hast ja gelernt, so ein Stromausfall, ne? Und auch, man kann ja auch mal nicht ins Internet, weil WLAN weg ist und so weiter und so fort, dann hätte man immer noch als Plan B dieses Buch für die Zwischenzeiten.
Das hätte man immer
also,
noch.
Also genau, analog ist allerdings. Nicht so schlecht. Analog ist
das
nicht so
stimmt,
schlecht.
Das stimmt allerdings. Also wenn mal komplett alles ausfällt, die Zwischenzeiten, die haben wir noch.
Sehr gut. Du hast ja einen sehr engen Draht zu deiner Familie. Wie hilft dir denn dein familiäres Umfeld, deine Balance auch im Leben zu finden, aktuell?
Sehr, sehr. Familie ist natürlich das absolut Wichtigste im Leben. Kommt nicht mal ansatzweise was anderes ran. Wir haben sehr großes Glück und sind extrem dankbar darüber, dass wir eine eigene Familie gründen durften. Und das ist das, auf was es im Leben für uns ankommt. Auch nach wie vor noch der enge Draht zu unseren Eltern, also auch von Miris Seite, auch von meiner Seite zum Papa. Es ist einfach der Halt, die Stütze für alles im Leben, für uns. Und das ist dieses Umfeld, wo du weißt, egal was ist, sie werden dir helfen. Egal in welcher Situation man im Leben ist. Und diese Sicherheit zu haben, das ist was, wo man auch wiederum sehr, sehr dankbar sein muss, weil das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Und wir haben das Glück, dass wir das haben. Und dieses Glück, das wissen wir auch sehr zu schätzen.
Gibt es denn etwas in deinem Leben, das du noch nicht getan hast, aber unbedingt einmal erleben möchtest, sei es jetzt im Sport oder im Privatleben allgemein?
Ich habe noch nie ein Hole-in-One geschossen beim Golfen, ehrlich gesagt. Das würde ich schon ganz gerne erleben.
Das kann man jetzt nicht so programmieren, ne?
Das kann man leider nicht programmieren. Ja. Das ist ja auch das Schöne, dass man es eben nicht programmieren kann, weil wenn es dann soweit ist, dann wird es gut.
Aber bist
aber
du dann,
ansonsten,
ich wollte gerade sagen, bist du auch beim Golfen so ehrgeizig, dass du sagst, so, ich verlasse diesen Platz nicht, auch wenn es dunkel ist? Dann habe ich eine Kopflampe.
Ich bin schon ehrgeizig, das muss ich schon sagen. Aber ich genieße tatsächlich dann den Moment, wenn man dann mal da auf dem Platz ist und einfach die Ruhe, weil sonst das Leben ist ja schon sehr hektisch und laut. Also zu Hause natürlich mit vier Kindern, aber auch wenn man dann draußen ist, auch bei der Arbeit, ist es schon immer alles sehr laut und sehr hektisch. Ja. Und einfach dann mal diese Ruhe, das ist schon was Tolles. Und die Ruhe, die ultimative Ruhe findet man bergoben, muss ich sagen. Weil da ist dann niemand, der rumschreit oder der einen auch anspricht, sondern da ist auch kein Rauschen zum Beispiel vom Meer, sondern da herrscht die ultimative Ruhe. Und solche Momente, die liebe ich, die brauche ich dringend. Und beim Golfen kann ich sehr gut abschalten, muss ich sagen. Also ich bin aber dann einer, der dann teilweise um 6 Uhr in der Früh am Golfplatz steht und schnell ein neues Loch geht und dann zu Hause ist, wenn die Kinder in der Früh aufstehen und man die in die Schule bringen muss.
Also schließt den Golfplatz auf, kann ich das so richtig verstehen? Vor dem Caddy bist du da?
Also ja, im Sommer, wenn es sehr früh hell ist, dann kann es durchaus möglich sein, ja.
Großartig. Und was es auf dem Golfplatz natürlich auch nicht gibt, ist die Tony-Box. Die berühmte Tony-Box, die dann alle 3 Sekunden mit einem neuen Tony bespielt wird. Mhm. Den berühmten Tony-Box-DJ habe ich nämlich auch zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Auch Tony-Box ist Weltklasse.
Ist großartig, ne? Nur nicht, wenn alle 3 Sekunden neuer Tony draufgestellt wird und ich mir hinterherkomme.
Das stimmt. Aber das ist der Vorteil, wenn man nur einen Tony hat. Dann
kann man den mal nur rauf oder wieder runterstellen, ne?
Nee, aber wir haben schon auch mehrere zu Hause. Aber trotzdem, dieses Ding ist absolut genial.
Großartig.
Richtig und gut gemacht.
Weil wir gerade musikalisch sind, habe ich jetzt noch eine Bitte zum Schluss an dich. Und zwar wollen wir am Ende der Saison so eine kleine Playlist erstellen mit den Songs der Wintersport-Stars, die hier bei uns im Podcast waren. Und da kann alles mit dabei sein, von Schlager über Pop bis Metal. Was ist so dein aktueller Lieblingssong, den du gerne auf diese Playlist draufpacken wollen würdest?
Boah, aktuell.
Oder ein Song, der dir einfällt, wo du sagst, ja, der hat mich so mein ganzes Leben lang begleitet.
Soll ich dir eher einen Song geben, der mich ein bisschen geprägt hat?
Ja, gerne.
Okay, also ich habe meine Karriere beendet und dann ist ein großer Radiosender, ein sehr großer deutscher Radiosender, auf mich zugekommen und gesagt, Felix, wir würden gerne einen April-Scherz machen mit dir.
Stimmt.
Und wir tun so, als ob du Schlagersänger wirst nach der Karriere und der Nachfolger von Hansi Hinterseher. Und da ist daraus ein Lied entstanden. Und ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht selbst anhören, aber ich will es euch einfach antun. Ich will es euch antun. Ob ihr es gut findet oder nicht, ist mir völlig egal. Es war ein April-Scherz. Aber ich wünsche mir Weiterziehen von Felix Neureuther.
Sehr gut. Ist dein Song. Also perfekt. Ich habe ja gesagt, es kann alles mit dabei sein. Großartig. Wenn es der eigene Song ist, ist ja wunderbar. Aber hast du mit Hansi Hinterseher auch darüber gesprochen? Kam der auf die Tune und hat gesagt, cool, jetzt bin ich nicht mehr alleine?
Ich habe mit Hansi tatsächlich darüber gesprochen. Er hat gelacht. Es war natürlich, bei mir war es ja ein April-Scherz. Der Hansi war ja danach sehr erfolgreicher Musiker. Bei mir war es ein April-Scherz. Also deswegen, aber es haben schon ein paar Menschen geglaubt, muss ich sagen. Und das Erstaunliche ist, ich kann ja nicht mal singen. Aber da dreht man an so ein paar Rädchen und dann klingt es einigermaßen okay. Und dieses Lied und auch dieses Musikvideo, die ist innerhalb von 5 Stunden entstanden. Und es war eine sehr witzige Erfahrung, muss ich sagen. Und teilweise heute noch, wenn ich beim Bäcker bin und eine ältere Dame kommt, ist dann teilweise der Fall, kommt dann auf mich zu und sagt, na Felix, wann bringst du mal ein neues Lied raus? Das war so schön. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, das war ein April-Scherz, das war eine einmalige Sache, ist alles gut. Es wird kein neues Lied rauskommen. Aber es glauben bis heute eben, speziell das ältere Semester, glaubt noch teilweise.
Dann, ich wollte gerade sagen, dass manche, da noch was kommt. Manche finden es schade, manche freuen sich drüber.
Ich glaube, die meisten freuen sich drüber.
Aber großartig, aber toll. Packen wir mit auf die Playliste. Jetzt sage ich erstmal Felix Neureuther, vielen Dank für das großartige, tolle und inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Family natürlich alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Und das war's dann auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.